Guten Morgen. Danke für eure Hinleitung in das Thema und in den Lobpreis. Ich möchte noch beten zu Beginn. Himmlischer Vater, wir preisen dich. Wir sind dir unendlich dankbar, dass du uns erkauft hast, dass wir deine Kinder sind, dass du uns erlöst hast und so eine Zukunft bereitest, dass wir bei dir sind in Ewigkeit. Ich bitte, wenn wir heute in dein Wort schauen, dass du uns anrührst, dass du uns groß wirst, dass wir dich sehen können und was du meinst, verstehen können. Führ du uns durch deinen Geist jetzt bitte. Amen. Ja, wir waren vor zwei Wochen im ersten Teil vom Judasbrief unterwegs und haben uns da mit den ersten 16 Versen befasst. Und nachdem wir uns heute den zweiten Teil anschauen und der auf den ersten aufbaut, möchte ich da nochmal kurz zusammenfassen, was wir da gehört haben, weil ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir den ganzen Überblick, den Judas mit dem kurzen Brief von 24 Versen, ja das Anliegen verstehen, das er da kommunizieren will, das er hat. Genau, ich starte mit dem ersten. Also Judas startet den Brief in der Anrede, indem er als Knecht und Diener Jesu Christi uns als Berufene, als Geheiligte und Bewahrte anspricht. Judas schreibt den Brief an Menschen, die an Jesus Christus als ihren Herrn und Retter glauben. Und ich denke, er wählt seine Anrede ganz bewusst, weil er uns damit unsere Identität bewusst macht. Er führt uns vor Augen, wer wir sind. Wir sind Berufene, wir sind Geheiligte, Bewahrte. Und dreimal im Brief nennt er uns Geliebte. Wir erhalten diese Identität durch den Glauben an Jesus Christus, aus Gnade und nicht aus unseren Werken. Wir sind berufen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, wie wir in 1. Korinther 1, 9 lesen. Durch den Glauben an Jesus stellvertretendes Opfer sind wir von Gott, dem Vater, geheiligt, wie wir in 1. Korinther 6, 11 lesen. Und wir sind in Jesus Christus bewahrt in der Kraft Gottes durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, zum ewigen Heil, wie wir in 1. Petrus 1, 5 lesen. Judas nennt uns Berufene, Geheiligte und Bewahrte, um uns bewusst zu machen, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus in einer ewigen Gemeinschaft mit ihm sind. Das ist abgeschlossen, das ist unser Zustand in ihm. Wir leben heute schon in dieser Berufung, in dieser Beziehung mit ihm. Wir sind heute schon geheiligt, abgewaschen, unsere Sünde ist vergeben, wir sind gerechtfertigt durch Glauben. Und wir sind bewahrt. Wir haben den Heiligen Geist, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und nichts kann uns jemals von ihm trennen. Der allmächtige Gott liebt uns und nennt uns, und Judas nennt uns, glaube ich, auch deswegen dreimal in dem Brief Geliebte, weil es so wichtig ist, dass wir das verstehen. Wir sind Geliebte, Kinder Gottes. Und vielleicht erlebt sie das so ähnlich wie ich, dass ich dieser Liebe ganz oft nicht glauben kann, wenn ich mein Leben, mein Herz, mein Denken, mein Handeln anschaue, dass er mich wirklich liebt. Ah, wir müssen das viel öfter hören. Und deswegen nennt er uns geliebte Kinder Gottes. Und er hat uns ein ewiges Heil erworben. Und Judas ist es so ein großes Anliegen, von diesem Heil zu schreiben. Und die Identität, von der wir gelesen haben, als Berufene, Geheiligte und Bewahrte, die beschreibt dieses Heil. Es ist vollbracht. Und weil es ihm so ein Anliegen ist, davon zu schreiben, schreibt er uns, dass wir für den Glauben kämpfen sollen, der uns ein für alle Mal überliefert worden ist. Die Botschaft des Evangeliums, der wir Glauben schenken, ist und bleibt die gleiche. Es ist uns verkündet worden und es wird nichts hinzugefügt, es wird nichts weggenommen. Und ich kann euch auch in Bezug auf die Predigt heute beruhigen, ihr werdet heute nichts Neues hören. Judas warnt uns aber vor einer Gefahr in der Gemeinde. Und das ist wichtig, es geht um eine Gefahr für die Gemeinde. Dein persönliches Heil, wie gesagt, steht nicht auf dem Spiel. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du geheiligt. Aber in der Gemeinde schleichen sich offensichtlich unbemerkt Verführer ein, die für die Gemeinde eine Gefahr darstellen. Und Judas beschreibt in den ersten 16 Versen sehr ausführlich den Charakter und das Wesen dieser Verführer. Diese Verführer sind, Entschuldigung, jetzt muss ich da in der Folie nur richtig gehen, die Verführer sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ihren fleischlichen Begierden folgen. Es sind fleischliche Begierden wie das Streben nach Macht, materiellen Dingen, nach Anerkennung bei den Menschen oder sexueller Unreinheit. Also Dinge, die uns überhaupt nicht betreffen, oder? Denken wir manchmal auch, wie die Pharisäer in Lukas 18,12, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner da. Der entscheidende oder ein entscheidender Unterschied zwischen den Verführern und uns Kindern Gottes ist, dass wir als geliebte Kinder Gottes unsere Verfehlungen eingestehen, unsere Schuld bekennen, umkehren und zu unserem Herrn laufen, wie der Zöllner und ihn anflehen. Sei mir Sünder gnädig. Die Verführer tun das nicht. Sie bereuen ihre Taten nicht, sie verleugnen Jesus und mehr noch, sie wollen durch ihre falsche Lehre ihre bösen Taten rechtfertigen und ihren gottlosen Wandel rechtfertigen und damit auch andere in der Gemeinde verführen. Sie sind also eine ernstzunehmende Gefahr für die Gläubigen in der Gemeinde und für die ganze Gemeinde und die Lehre in der Gemeinde. Und wir sehen Folgen von dieser Verführung und von diesem Prozess des Abwendens vom Wort Gottes in der weltweiten Gemeinde und Tendenzen, denke ich, kann man auch bei uns erleben, in unserem ganz persönlichen Leben. In manchen Gemeinden wird die Lehre dem gelebten Lebensstil angepasst, der beispielsweise durch eine sexuelle Ausschweifung gekennzeichnet ist. Die Lehre über die oder akzeptierte Praxis über das Thema Sexualität außerhalb der Ehe, Selbstbefriedigung, Pornografie, Homosexualität, Wiederverheiratung, weicht von dem, was Gottes Wort sagt, ab. Die Lehre folgt dem Lebensstil und nicht dem Wort Gottes. Ein anderes Beispiel kann das Wohlstandsevangelium sein. Wenn die Begierde nach Reichtum damit gerechtfertigt wird, indem man erklärt, wenn du nur genug glaubst, dann wirst du Überfluss in jeder Hinsicht haben. Und wir sehen Prediger, Pastoren solcher Gemeinde in den USA beispielsweise, die mit ihrem Privatjet von Gottesdienst zu Gottesdienst fliegen und damit nicht dem dienenden, demütigen Beispiel der Schrift und Leiterschaft folgen. Auch Begierde nach Macht, nach Anerkennung, Status oder Titeln kann in einer Gemeinde ein Problem werden. Wenn mit Bibelstellen über geistliche Autorität und wie sich die Gemeinde wohl unterzuordnen hat, die Gemeinde unterdrückt wird und das biblische Beispiel von einer dienenden Leiterschaft auf den Kopf gestellt wird. Wir sehen also, die Gefahr, die vom Verführern ausgeht, kann wirklich ernste Folgen haben. Und im zweiten Teil, den wir uns jetzt anschauen wollen, ab Vers 17, bringt uns Judas ganz praktische Hilfestellungen, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen, wie wir darin bestehen sollen und können. Lesen wir den Text gemeinsam. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennung verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, dem, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Bevor uns Judas einige Hilfestellungen und Ermutigungen gibt, möchte er uns nochmal daran erinnern, was durch die Apostel gesagt worden ist. In der letzten Zeit werden Spötter, werden Verführer auftreten, die ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Wir erinnern uns auch daran, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, zum Beispiel Matthäus 7,15, hütet aber euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Paulus wird in seiner Abschiedsrede an die Gemeindeleiter in Ephesus sehr deutlich, wenn er sagt, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Wir sollen uns erinnern, was uns in Bezug auf die Gefahr von Verführern, Spöttern, Irrlehrern gesagt ist. Es soll uns nicht überraschen, dass diese Dinge passieren. Und auch die Art und Weise, wie die Gemeinde bedroht wird, soll uns nicht überraschen. Die Bedrohung für die Gemeinde Gottes kommt nicht von außen. Wann immer die Gemeinde von außen bedroht war, sieht man eigentlich, dass Wachstum passiert, Reifung, Stärkung im Glauben. Aber von innen kommt diese Gefahr, die das Abdriften einer Gemeinde bedeuten kann. Und mehr noch, die Gefahr fängt bei mir persönlich an. Nicht die Gefahr um mein Heil, aber die Gefahr, dass ich durch das, wie ich lebe, wie ich mit meiner alten Natur umgehe, welche Sünden ich akzeptiere in meinem Leben und wie dann auch die Lehre vielleicht angepasst wird, um das gut zu heißen, Schritte vorbereite. Meiner alten Natur gefällt es heute gar nicht, da vor euch zu stehen und schon gar nicht über das Thema zu sprechen. Nach meinem alten, harmoniebedürftigen Wesen würde ich mir sicherlich ein anderes Thema aussuchen, als über so ein Thema zu sprechen. Aber da wären wir jetzt wieder bei dem Thema der letzten Wochen, wo wir im Johannesbrief über das Thema Liebe und Wahrheit gesprochen haben. Wir können den ganzen Ratschluss Gottes nicht zusammenkürzen und die Themen predigen, die sich angenehm anfühlen. Auch das hat uns Gott kommuniziert, gesagt, und wir sollen die ganze Wahrheit in Liebe lehren. Und was ist die Liebe ohne Wahrheit? Und was ist die Wahrheit ohne Liebe? Und der vierte Punkt, an dem wir uns erinnern sollen, oder glaube ich, der uns hilft, das zu verstehen, ist, dass diese Prozesse der Irrlehre sehr langsam vonstatten gehen. Der Nährboden für die Bereitschaft für Irrlehre, der wird nicht von heute auf morgen aufbereitet. Es wird nicht morgen ein Lehrer da hereinkommen und euch ein anderes Evangelium predigen und ihr werdet alle dem glauben. Ne? In langsamen und schleichenden Prozessen wird Stück für Stück von der Fülle, Klarheit, Wahrheit, Allgenügsamkeit des Wortes Gottes weggenommen und es bleibt eine Gruppe von Menschen, die immer weniger auf dem soliden Fundament der Schrift in ihrem Glauben stehen. Und eine Gemeinde, die nicht auf Gottes Wort, Jesus ist das lebendige Wort Gottes, steht, ist die ja Gemeinde. Wie viel hat das dann noch mit der echten Gemeinde zu tun? Was sollen wir also tun? Judas gibt uns 4 Hilfestellungen für unsere persönliche Beziehung zum Herrn, wie wir in diesem Umfeld bestehen können. Und 2 Hilfestellungen, wie wir mit anderen Menschen in diesem Umfeld umgehen sollen. Wir starten mal mit den persönlichen Hilfestellungen. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist, bewahrt euch in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Ich denke, die erste Ermutigung wird schon beim Betrachten dieser 4 Punkte deutlich. Es ist der allmächtige dreieine Gott in Vater, Sohn und Heiligen Geist, der uns in diesem Prozess hilft, der uns zum Ziel bringt, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und er will in uns Glauben, Liebe und Hoffnung stärken, dass die mehr werden in uns, in unserem Charakter prägen. Wie können wir uns im allerheiligsten Glauben, wie es hier steht, erbauen? Was könnte es konkret bedeuten? Ich glaube, der Hebräerbrief kann uns da Hilfe sein, das besser zu verstehen. Da lesen wir gemeinsam, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, da bezieht sich der Schreiber des Hebräerbriefs auf das Kapitel 11, wo er die Glaubensvorbilder uns in Erinnerung ruft. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir, und jetzt kommt's, was sollen wir tun? Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten Gottes, zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wir sollen hinschauen auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Unser Glaube an ihn hat allen Anfang damit genommen, dass wir den Worten, die uns verkündigt worden sind, über ihn Glauben geschenkt haben. Dass wir ihm vertraut haben. Dass wir ihn persönlich immer besser kennengelernt haben, weil wie er sich in seinem Wort offenbart und immer mehr verstehen, wie er ist. Und weil wir sehen, dass er gut ist, dass er und in ihm das wahre Leben ist, werden wir auch immer mehr wollen von ihm, immer mehr sein wollen wie er. Und vielleicht wie Petrus sagen, wohin sonst? Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben erkannt, dass du der Christus bist. Und es wird uns leichter fallen, den Lügen des Feindes keinen Glauben zu schenken und im Vertrauen auf Jesus zu wachsen. Wenn du so wie ich mit Sünde, Begierde in deinem Leben kämpfst, dann kann uns der Vers auch helfen zu verstehen, dass wir uns nicht gegen die Begierde, gegen die Sünde wenden sollen, sondern zu Jesus. Such die Gemeinschaft mit ihm in seinem Wort, im Gebet, mit seinen Kindern. Denk vielleicht oder schau auch in dem Vers, wie sich Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen bereit war, aufzuopfern, sich hinzugeben, sich selbst verleugnet hat, dem Vater hingegeben hat und gestorben ist für uns und dann auch vom Vater erhöht worden ist. Und je mehr wir Jesus kennenlernen, je mehr wir ihn anschauen, umso mehr wird das, was die Welt uns zu bieten hat, ein Dreck, singen wir in einem der Lieder. Wir achten es für nichts, lauter Schaden nur. Wenn wir lebendiges Wasser getrunken haben, wenn wir das Brot des Lebens gegessen haben, was soll uns das die Welt bieten? Wenn wir uns also im Glauben erbauen wollen, dann sollen wir auf Jesus Christus, das lebendige Wort Gottes, schauen. Und wir dürfen die Fülle der Wahrheit über ihn, die er uns darin übermittelt hat, studieren, gemeinsam versuchen, dem Vertrauen zu schenken, es zu verstehen und danach auch zu leben. Und in all dem dürfen wir nicht vergessen, er ist es, der unseren Glauben angefangen und zum Ziel bringen wird. Ihm gebührt alle Ehre. Vielleicht geht es dir wie mir in meinem persönlichen Glaubensleben. Ich merke einen ganz starken Zusammenhang zwischen meinem Gebetsleben und meinem Glaubensleben. Wenn ich nicht viel bete, dann lebe ich meistens auch nicht viel im Glauben. Und wenn ich nicht glauben kann, habe ich meistens auch nicht wirklich gebetet oder nicht viel gebetet. Und es ist, denke ich, der zweite Punkt, den Judas hier einbringt und den er auch in den Kontext des Glaubens stellt. Betet im Heiligen Geist. Jetzt ist die Formulierung im Heiligen Geist beten vielleicht ein bisschen ungewohnt. Und man stellt sich die Frage, ist da eine besondere Form des Gebetes gemeint? Lesen wir in Römer 8 gemeinsam. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. So wie Jesus unseren Glauben anfängt und vollendet, so lesen wir hier, dass der Heilige Geist uns im Gebet vertritt. Wir dürfen in unserer Schwachheit, in einer dankbar flehenden Haltung vor unseren Herrn kommen. Und wir dürfen beten, wir dürfen ihm sagen, was uns am Herzen liegt und wir dürfen bitten, dass wir immer mehr des Gebetes, das er uns gelehrt hat, auch zu unserem Gebet werden lassen. Dass es wirklich unser Anliegen wird, dass er verherrlicht wird, dass sei Reich kommt, dass sei Wille geschieht in meinem Leben. Dass das unser wirklicher Wunsch ist, dass das nicht ein Floskel ist, sondern dass das wirklich mein Anliegen ist. Verherrlich deinen Namen. Er ermutigt uns aber auch, wie wir in Philipper 4,5 lesen, in allen Dingen, durch Gebet und Flehen, mit Danksagung unsere Anliegen, wie auch immer die sind, was auch immer die bedrückt, vor Gott kundzutun. Du darfst ihm sagen, wie es dir geht. Die Psalmen sind uns ein gutes Beispiel und voll von Versagen, von Herausforderungen, von Kämpfen und dann immer wieder doch die Ausrichtung auf den Allmächtigen und zu dem Lob kommen, zu der Verehrung kommen. Wenn wir uns an die Identitätsaspekte aus der Einleitung des Briefes erinnern, dann erinnern wir uns, dass wir zur Gemeinschaft mit ihm berufen sind. Und die Frage ist, was ist eine Gemeinschaft, was ist eine Beziehung ohne Gespräch, ohne irgendeine Form von Austausch? Ich meine also das Hinschauen zu Jesus, indem wir von ihm hören und unsere Antworten im Gebet, die zwei Aspekte gehören zusammen und wir sollten beide nicht vernachlässigen, üben und dranbleiben. Und vielleicht kennt sie Situationen, wie ich sie kenne, dass ihr im Gebet ringt und glauben wollt, aber doch nicht standhalten könnt. Versagt und eurer alten Natur folgt und sündigt. Und auch dafür hat Judas eine wirklich hilfreiche Hilfestellung parat. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Auch da erkennen wir, es kommt wieder nicht von uns. Du brauchst nichts produzieren. Es ist schon da, die Liebe ist da. Du kannst nur etwas bewahren, was schon da ist. Gott hat uns zuerst geliebt. Du brauchst keine Liebe produzieren. Du darfst baden in seiner Liebe und dir bewusst machen, dass er dich liebt. Und gerade im Versagen fällt es mir zumindest oft wirklich schwer, sei Liebe anzunehmen, wenn ich mir anschaue, wie ich denke, fühle und handle und wie wenig sie verändert in meinem Charakter. Ich könnte verzweifeln, aber er liebt mich bedingungslos, nicht weil ich so toll bin. Und ich glaube, das bedeutet auch bewahren in der Liebe, dass wir uns seine Liebe bewusst machen, immer wieder neu, umkehren zu unserem liebenden Herrn und dankbar sind für seine bedingungslose Liebe. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und nichts kann dich aus der Hand deines liebenden Vaters reißen, auch du nicht und deine teilweise gottlose alte Natur, die immer wieder durchdringt. Und andererseits soll man die Liebe, Gnade und Barmherzigkeit Gottes nicht als Anlass nehmen, um die Sünde in unserem Leben kleinzureden, wie wir in Römer 6 lesen. Wir sollen nicht in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt. Wenn wir Gott wirklich lieben, dann werden wir seine Gebote halten wollen, danach leben wollen, was er in seinem Wort sagt, weil das wahre Leben ist. Genau, und ich denke, wir dürfen einander helfen, uns in dieser Liebe zu bewahren, uns dieser Liebe immer wieder neu bewusst zu machen und uns zu erinnern, dass wir nichts dazu beitragen können, dass er uns liebt. Er ist es, der uns zuerst geliebt hat. Manchmal wirst du in dem Kampf aber auch vor die Situation kommen, dass du einfach nicht mehr magst, dass du müde bist und sagst, ich habe einfach keine Kraft mehr, ich mag nicht mehr. Und da hilft, denke ich, die vierte Hilfestellung von Judas. Hoff auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir hoffen und wissen, dass wir das ewige Leben haben. Und wir dürfen freudige Erwartung haben, dass er barmherzig mit uns ist, dass wir nicht so wie die Verführer, wie es im ersten Teil auch klar beschrieben ist, ins ewige Gericht gehen sollen, sondern dass wir Gnade bei unserem Herrn gefunden haben, weil Jesus für uns gestorben ist. Wenn du müde und niedergeschlagen bist, dann schöpf Kraft durch die Freude an dieser Hoffnung, die wir in Jesus haben. Du wirst in Ewigkeit mit ihm sein. All die Kämpfe gegen die alte Natur in der Welt und mit dem Feind, die werden ein Ende haben. Es wird jede Träne abgewischt werden und wir werden mit ihm sein in Herrlichkeit. Und um diese Hoffnung wirklich zu haben, braucht es eine Gewissheit. Und deswegen haben wir auch erst kürzlich den ersten Johannesbrief in der Gemeinde gelesen und das war so hilfreich und ich hoffe, dass es euch auch so gedient hat wie mir, anzuschauen, wo ich an meinem Leben beobachten kann, ob ich echten Glauben habe, ob ich wirklich ein Kind Gottes bin und damit Gewissheit haben kann, dass ich ewiges Leben habe. Und in der Kirchengeschichte ist diese Heilsgewissheit so oft angegriffen worden, von Kirchen, von Pastoren, von Lehrern, die versuchen, in ihre Gefolgschaft zu rufen, Menschen irgendwie immer in der Unwissenheit zu lassen. Kann ich wirklich wissen, dass ich sein Kind bin? Ich möchte euch ermutigen, lest den Brief und prüft euch selbst und wachst in dieser Gewissheit, damit die Hoffnung wirklich zum vollen Durchbruch kommen kann. Und zum Abschluss macht uns Judas auch noch bewusst, dass wir in dieser Herausforderung, in diesem Umfeld nicht allein stehen. Es geht nicht nur um deine Beziehung zum Herrn und wie du da gut rauskommst und durchkommst, sondern wir sind ein Leib, wir stehen zusammen. Und deswegen der Vers 23, wo Judas sagt, und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Judas macht deutlich, es gibt Menschen, über die wir uns erbarmen sollen. Und das sind jene Menschen, die, so wie wir, mit ihren Begierden, mit ihrer alten Natur ringen. Wir sollen nicht mit dem Finger zeigen auf andere, die ein Problem haben, mit irgendeiner Herausforderung im Glauben stehen, sondern wir sollen Erbarmen haben. Denk dran, wie Gott sich erbarmt hat über dich und wie er dich errettet hat. Wie kannst du von oben herab auf einen anderen Bruder runterschauen, der leidet und kämpft? Wir sollen uns erbarmen und barmherzig sein und liebevoll mit unserem Bruder, mit unserer Schwester im Glauben ringen. Wir dürfen die vier Punkte, die wir gerade vorher gelernt haben, miteinander ausüben. Gemeinsam auf Jesus schauen, gemeinsam im Gebet füreinander eintreten, einander die Liebe Gottes bewusst machen und einander ermutigen, unsere ganze Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Wir können von außen sowieso nicht beurteilen, wer Kind Gottes ist und wer nicht. Das heißt, wir sollen generell uns mit allen Menschen erbarmen. Aber Judas nennt eben auch eine zweite Menschengruppe, die, wie es scheint, ungläubig sind, im Feuer sind, also aus dem Feuer zu retten sind. Und ich glaube, es geht in diese Richtung, so wie die Verführer, ja? Also Menschen, die sich ihrer Sünde, ihrer Problematik mit Gott gar nicht bewusst sind, die nicht errettet sind und die errettet werden müssen, die einmal Ehrfurcht vor Gott brauchen und vor seiner Heiligkeit und wie ihre Sünde, was das für Folgen hat in der Beziehung zu Gott. Ich glaube, solchen Menschen sollen wir lernen, in Liebe die Wahrheit über Gott und ihren Zustand vor Gott in aller Klarheit zu lehren. Und ihnen bewusst machen, dass wenn sie nicht umkehren, sie in Ewigkeit getrennt sein werden von Gott. Und innerhalb der Gemeinde kommt da sicher auch der Aspekt der Gemeindezucht hinzu. Wir können es auch nicht dulden, dass unter uns Menschen sind, die nicht umkehren wollen. Menschen, die umkehren wollen und ihre Sünden bekennen, sind immer, immer willkommen. Aber Menschen, die in der Sünde verharren, da haben wir klare Aufforderungen, wie man mit denen auch umgehen soll innerhalb der Gemeinde. Im Umgang mit solchen Menschen, die einen sündigen Lebensstil pflegen und sich auch nicht dafür genieren vor Gott und sozusagen da kein Problem sehen, dass sie vor Gott sündig sind, warnt uns Judas auch mit diesem sperrigen Satz am Schluss, Gott kleidet uns in Gerechtigkeit. Ja, das ist das Gewand, das er uns gibt, das hier angesprochen ist. Wir sind, haben eine neue Identität in Christus. Und diese neue Identität ist aber noch vom alten Fleisch, von der alten Natur bedeckt. Und du stehst in der Gefahr im Umgang mit Menschen, die nicht glauben, die in Sünde leben, dass du selbst davon beeinflusst wirst. Und vor dem will uns, denke ich, Judas auch hier warnen. Wir sollen, so wie wir es im Hebräerbrief gelesen haben, die alte Natur ablegen. Wir sollen die Begierden des Fleisches hassen. Wann immer in Gottes Wort Sünde erwähnt wird und unser Umgang mit Sünde, dann wird es auch von der Wortwahl relativ hart. Und so ist es auch hier. Der Lohn der Sünde ist Tod. Und Jesus hat sterben müssen für unsere Schuld. Und zumindest mir geht es manchmal so, dass mir das nicht ganz bewusst ist, was, wie schlimm, wie drastisch eigentlich das Problem der Sünde ist. Und dass es Jesu Tod bedarf, damit wir überhaupt wieder vor den Allmächtigen treten können. Wie können wir da nicht hassen, was gegen den Willen Gottes ist? Und uns auch im Umgang mit Menschen, die scheinbar problemlos sündig leben, uns selbst auch entsprechend schützen. Bevor wir die letzten zwei Verse lesen, möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen für uns. All jene, die Jesus Christus als ihren Herrn und Retter angenommen haben, sind berufen, sind geheiligt, sind bewahrt, geliebt. Wir haben ein ewiges Heil, das dir niemand nehmen kann. In der Gemeinde gibt es eine Gefahr durch Verführer, die sich dadurch äußert, dass in langsamen Schritten ein langsames Abdriften von der Lehre vonstatten geht und der Lebenswandel oder die Lehre dem Lebenswandel folgt. Diesen Tendenzen müssen wir entgegenwirken durch einen heiligen Lebenswandel, in dem wir selbst mehr und mehr leben wollen wie Jesus. Judas gibt uns 4 Hilfestellungen, um in dem Kampf zu bestehen. Wir sollen uns im Glauben erbauen, indem wir auf Jesus schauen. Wir sollen beten im Heiligen Geist. Wir sollen uns bewahren in der Liebe Gottes und unsere ganze Hoffnung auf unseren Herrn und die Ewigkeit mit ihm setzen. Wir sollen uns erbarmen über Menschen, die mit uns im Kampf stehen. Und wir sollen die retten mit Furcht, die Rettung brauchen. Und zum Abschluss kommt Judas in einen Lobpreis Gott gegenüber, weil ihm so bewusst ist und er uns auch so bewusst gemacht hat, dass in all dem nicht wir die Wirkenden sind, sondern Gott ist es, der arbeitet in uns. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.